Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen, ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor wir loslegen, unsere Bitte an euch. Abonniert doch unseren kleinen, aber feinen Kanal. Unterstützt uns beim Wachstum. Wir freuen uns über jeden, der uns subscribed, liked, abonniert, unsere Videos teilt. Vielen herzlichen Dank, vielen lieben Dank.
Dem schließe ich mich an. Wir brauchen euch und wir wollen euch. Gerne auch eure Kommentare.
Genau, ich freue mich über jede Diskussion, über eure Sichtweisen. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank. ChatGPT. Sagt dir der Begriff was?
Ja, klar.
Was verbindest du mit ChatGPT?
Oh, das ist schwierig zu sagen.
Schon mal benutzt?
Ja, na klar. Also ich finde, es ist ein interessantes Nachschlagewerk zum Beispiel. Man gibt eine Frage ein, kann auch ein bisschen dran arbeiten, wie man diese Frage eingibt, welche Schwerpunkte man setzen möchte, wie man sie formuliert haben möchte, die Antwort und so weiter und so weiter. Und dann ist es erstaunlich, was als Ergebnis zum Beispiel rauskommt.
Also es hat für dich schon eine Qualität?
Ja, schon. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich surfe gerne zum Beispiel bei Wikipedia. Online-Enzyklopädie, man kann die Artikel lesen und so weiter. Das ist, mache ich gerne. Wenn ich gezielt allerdings etwas suche, merke ich, dass ich zum Beispiel von Wikipedia oder von Google abgerückt bin und bei ChatGPT diese Frage eingebe und eine Antwort bekomme. Also es ist schon auch durchaus praktisch.
Nun ist es ja so, dass gerade ChatGPT bei Schülern und auch Studenten sehr beliebt ist. Also ich glaube, der Hausaufgabenersatz ist irgendwie gegeben und vorprogrammiert. Ist das denn so zielführend?
Also ich habe zwei Neffen, so, der eine ist im 7. Schuljahr, der andere ist ins 5. Schuljahr gekommen. Der im 7. Schuljahr nutzt ChatGPT durchaus. Also das muss ich klar sagen, er lässt sich nicht von ChatGPT die Hausaufgaben machen, schaut aber, ähnlich wie bei YouTube, ein Tutorial er sich anschaut, bei ChatGPT auch durchaus nochmal rein und lässt sich darüber etwas erklären und sagt, damit komme ich gut zurecht. Das ist vom Lerneffekt, sagt er, wirklich hilfreich und zielführend.
Hast du das Gefühl, dass diese Auseinandersetzung mit ChatGPT bei den Schülern auch dazu führt, dass man sagt, ChatGPT kann mir das besser erklären, zum Beispiel als ein Lehrer?
Ja, das gibt's auch. Das muss man klar sagen. Das gab's allerdings vorher schon mit YouTube-Tutorials. Mhm. Also ich kenne aus meinem Umfeld, ich mache auch ein bisschen Jugendarbeit, schon auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die dann zum Beispiel im Studium sind oder in der Berufsschule, die sagen, ich schaue mir ein YouTube-Tutorial an oder halt eben ChatGPT, stelle dort eine Frage und bekomme eine Antwort. Und es ist durchaus auch treffender erklärt als zum Beispiel durch einen Lehrer im Unterricht.
Nun ist ChatGPT ja ein Teil der sogenannten künstlichen Intelligenz, KI, die ja immer mehr und immer etablierter auch bei uns in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also das, was, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren noch ein Hobby war, wo man gesagt hat, oh, wie spannend, was Technologie alles kann. Oder das kann interessant sein, wenn es den Alltag unterstützen kann oder in Industriebetrieben unterstützend einwirken kann. Ich kann mich auch in dem filmischen Bereich erinnern. Also jeder kennt Nummer 5 lebt oder Hell 9000 in Stanley Kubrick's 2001 Odyssee im Space-Raum. Also da war das erste Mal, wo Roboter sich dann gegen die Menschen entwickelt hat, als er gemerkt hat, dass er ausgelöscht werden sollte. Bis dahin war immer eher Nummer 5 lebt, der Freund des Menschen. Wir stehen ja jetzt auch so an einem Wendepunkt, wo KI auch mit Ängsten behaftet ist, dass sich KI so weit entwickeln könnte, dass es zu einer Gefahr für den Menschen wird. Wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass man sich mit den Gefahren, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, schon auch auseinandersetzen muss. Also künstliche Intelligenz ist nicht einfach das Nachschlagewerk bei ChatGPT oder eine Hilfsmittel, um künstlich Bilder zu erzeugen oder Filme oder eine Musik oder wie auch immer. Das ist Spielerei, wenn ich das mal so ein bisschen lapidar so darstellen darf. Das sind nützliche Hilfsmittel, die es auch, finde ich, geben darf. Schwieriger wird's, wenn es zum Beispiel in ethische oder moralische Vorstellungen gehen soll. Wenn der Mensch ersetzt wird und künstliche Intelligenz Macht über uns gewinnt.
Hm.
Also da muss ich schon ganz klar sagen, Es ist wichtig, dass eine natürliche Intelligenz hinter der künstlichen Intelligenz steht und immer noch die Letztverantwortung hat. Und das ist nicht einfach delegierbar in diesen künstlich intelligenten Raum.
Vor allen Dingen, wenn es dann schwierig wird, so wie ich das verstanden habe, wenn diese Algorithmen der KI auch in selbstreferenziellen Systemen sich weiterentwickeln, das heißt menschenunabhängig, ihre Informationen, ihre Lösungswege, alles eigenständig weiterentwickeln können, ohne menschliche Unterstützung.
Ja, es ist wichtig, dass, wie gesagt, menschliche Intelligenz, natürliche Intelligenz, noch einmal draufschaut.
Ja, bei Computern ist es auch oft so, oder bei der KI, dass die halt selbstreferenziell sind. Das heißt, die beziehen ihre eigenen Informationen aus sich selbst und entwickeln sich auf Basis ihrer eigenen Algorithmen und daraus Ableitungen weiter. Das funktioniert zum Teil schon komplett menschenunabhängig.
Gut, das mag es geben. Nichtsdestotrotz braucht ja auch eine künstliche Intelligenz Futter. Also es kommen ja immer neue Erkenntnisse in die Wissenschaft und Intelligenz muss halt eben gefüttert werden mit diesen Inhalten. Ob sie nun eine natürliche Intelligenz ist oder eine künstliche, irgendwie muss Erkenntnis, aktueller Forschungsstand, ich sag mal in diesen künstlichen Intelligenzraum oder menschlichen Intelligenzraum, natürlichen Intelligenzraum einfließen. Mhm. Und dann kann das, was dort drin ist, halt eben be- und verarbeitet werden.
Es gibt da zum Beispiel von Elon Musk, der bezweifelt allerdings, dass der Mensch dazu in der Lage sein würde und hat kürzlich vorgeschlagen, dass man doch in das Gehirn des Menschen Chips einbauen sollte, damit sie in der Lage sind, die künstliche Intelligenz überhaupt noch zu kontrollieren und mit der künstlichen Intelligenz mitzuhalten. Also der sieht da sehr große Probleme, dass die künstliche Intelligenz sich absolut von der menschlichen Intelligenz abheben könnte.
Das ist eine Gefahr, das kann ich durchaus verstehen. Und ich halte Elon Musk durchaus für jemanden, der in diesen Denkkategorien und auch in diese Denkräume in der Lage ist, vorzustoßen. Mhm. Der ist ja selbst sehr innovativ unterwegs, gehört mit Sicherheit auch weltweit zur Spitze der Innovationsszene, wenn ich das mal so sagen darf. Der denkt schon intensiv über solche Sachen nach. Ich glaube, dass diese Überlegungen, die er da anstellt, durchaus einen realen und tatsächlichen Kern haben, über den es sich intensiv lohnt, nachzudenken.
In dem Zusammenhang ist auch gerade unlängst ein Buch erschienen von Yuval Noah Harari, Nexus, der sich genau damit beschäftigt hat. Also es ist eine Geschichte über die Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz. Und er warnt eindrücklich davor. Also das ist schon etwas im Ansatz, wo er eine große Befürchtung äußert, dass die menschliche Zivilisation jetzt vor einer digitalen Revolution steht, der sie nicht unbedingt gewachsen ist, auf die sie auch im Moment noch nicht unbedingt vorbereitet ist. Also er sieht da durchaus düstere Szenarien auch.
Kann ich verstehen, denn wir stehen vor etwas Unbekanntem. Und das, was uns unbekannt ist, davor haben wir erst einmal Angst. Mhm. Und wir müssen uns allerdings damit auseinandersetzen. Denn das Unbekannte wird mehr und mehr zu etwas Bekanntem werden. Und wir werden uns damit auseinandersetzen, wie gehen wir damit um. Ich glaube, wir werden da lernen müssen. Mhm. Und nicht einfach die Dinge sich entwickeln lassen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Gefahr. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich sage, die natürliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz muss im Grunde genommen die Letztverantwortung über die künstliche Intelligenz haben. Dann kann die künstliche Intelligenz ein nützliches Werkzeug sein in, ich glaube, ganz vielen Bereichen. Aber auch das muss klar sein, wir brauchen Regeln, die auch eingehalten werden. Wir brauchen Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt. Wir brauchen Expertenmeinungen und so weiter und so weiter, die sich mit dieser künstlichen Intelligenz, den Folgen, den Chancen halt eben auseinandersetzen. Und dann auch präsentieren, was möglich ist und was eben nicht so einfach möglich ist.
Also ich kann das auch nachvollziehen in dem Bereich, dass man sagt, künstliche Intelligenz kann den Menschen in seinem Arbeitsalltag unterstützen, in seinem privaten Alltag unterstützen. Also bisher war ja eher künstliche Intelligenz, so wie auch ChatGPT, eine unterstützende Funktion, dem Menschen eine hilfreiche Funktion. Ich denke gerade zum Beispiel an den Pflegebereich, wo es ja durchaus hilfreich sein kann, wenn über kurz oder lang auch Roboter behilflich sein können, ältere Menschen, ich sag jetzt mal, im Bett anzuheben, wenn das nicht mehr alleine die körperliche Aufgabe einer Pflegekraft sein muss. Oder ich kann das auch nachvollziehen, wenn es darum geht, häusliche Arbeiten zu verrichten. Also ich kann mir da sehr gut etwas vorstellen. Oder auch im produktionellen Bereich, in Industrien, Unternehmen, dass man sagt, okay, das kann man sich auch vorstellen, dass man das mit Hilfe von KI löst. Da braucht man nicht mehr unbedingt eine menschliche Arbeitskraft. Gleichzeitig fragt man sich dann, wenn das alles durch KI ersetzt wird, wo bleiben dann die neuen Arbeitskräfte und die neuen Arbeitsplätze und die neuen Arbeitsbereichen für den menschlichen Aufgabenbereich?
Genau. Also das, was du gerade geschildert hast, ist ja im Grunde genommen ein Ergänzen der menschlichen Arbeitskraft, teilweise auch durchaus ein Ersetzen der menschlichen Arbeitskraft. Also das ist ja physisches Arbeiten im Grunde genommen. Problematisch wird es dann, wenn die Hirn- und die Denkleistung des Menschen ersetzt wird durch eine künstliche Intelligenz. Das ist das Problem. Wenn es ergänzt wird, die Denkleistung des Menschen, dann ist künstliche Intelligenz hochinteressant. Wenn sie tendenziell ersetzt wird und darauf ein Schwerpunkt gesetzt wird, gelegt wird, dann wird es kritisch.
Ja, das ist aber auch eine Entwicklung, die ja schon stattfindet, muss man sagen. Also unter dem Stichwort biohybride Robotik findet das ja durchaus schon statt, dass Muskelzellen im Labor gezüchtet werden, einen eigenen Wachstum entwickeln und dem Menschen eingepflanzt werden können. Also in dem Fall wird ja diese Grenze zwischen dem Mensch und der Technik verbindet sich ja jetzt. Die wird jetzt fließend, sprich die Technologie taucht jetzt ein in den Bioorganismus eines Menschen.
Ja, und das ist im Blick zu behalten. Also diese Bewegung, dass dort Technik in die Biologie des Menschen einfließt. Du beziehst das jetzt zum Beispiel auf Muskelzellen, die an einen Knochen gesetzt werden, um dort zu wachsen, um einen Muskel wieder, der entfernt wurde, aus welchen Gründen auch immer, zu ersetzen und heranzuzüchten, sag ich mal.
Ja, die Universität Tokio hat da einen Roboterfinger entwickelt, der zwar nur ein Gelenk besitzt, aber mit diesem Gelenk kann er einen Ring hochheben. Und dieses Gelenk ist eben kein mechanisches Gelenk, sondern ist ein aus Muskelzellen im Labor entwickeltes Gelenk, also ein komplettes biohybrides Gelenk.
Ja, und wir stehen da am Beginn einer Entwicklung, die Ergebnisse hervorbringen kann, die hochgradig nützlich sind, die aber gleichzeitig durchaus auch hochgradig gefährlich sein können. Denn die Entwicklung wird ja nicht bei diesem einen Gelenkmuskel bleiben, der einen Ring anhebt.
Ja, weil ich sage mal, heute sind es Muskelzellen, morgen sind es Gehirnzellen.
Da wollte ich drauf hinaus. Genau das ist der Punkt. Also heute sind es Muskelzellen, morgen sind es irgendwann Hirnzellen. Und dann wird es kritisch, wenn also eine künstliche Intelligenz, also eine künstlich-biologische Intelligenz wird. Was ist das dann? Es kommt einem ja vor wie Frankenstein.
Ja.
Also es ist ja eigenartig. Also das ist, in diesem Denken können wir so noch gar nicht sein heute. Wir können Fantasien entwickeln vielleicht, aber auch Befürchtungen, die durchaus einen realen Ursprung haben. Wie gesagt, es wird Muskelzelle im Labor gezüchtet. Das ist ganz nett, wenn es darum geht, zum Beispiel Fleischersatzprodukte aus tatsächlichem Fleisch herzustellen. Schwierig wird's, wenn, ich sage es noch einmal, Hirn- und Denkleistung des natürlichen Menschen ersetzt wird durch künstliche Intelligenz und dann noch einmal übersteigert durch biologisch-künstliche Intelligenz, also die künstlich gezüchtete Hirnzelle.
Dem steht aber jetzt auch unser Bestreben ja, was wir aktuell in unserer westlichen Gesellschaft ja erleben, unser Bestreben, die körperlichen, ich nenne das jetzt mal Verfall, Defizite, ausgleichen zu können, sei es im Krankheitsbereich, sei es im Alterungsprozess, sei es Gehirnleistungsprozess. Das heißt, das halte ich für ganz schwierig, da eine Grenze zu ziehen, um zu sagen, wo willst du jemandem absprechen, dass das jetzt nicht durch eine künstliche Intelligenz angereichert werden kann, wenn ich dadurch, sage ich mal, bis ich 80, 90, 100 bin, topfit joggen kann, meine Gelenke durch künstliche Muskelzellen eben sich absorbiert haben und wo will man da die Grenze ziehen?
Ganz genau. Also das, worüber wir hier gerade sprechen, klingt wie Science Fiction. In der Geschwindigkeit des Fortschritts kann ich mir das durchaus allerdings vorstellen.
Ja, zumal es ja schon praktiziert wird.
So.
Es wird praktiziert, es wird subventioniert, es wird unterstützt. Und nochmal, Elon Musk oder Harari, die warnen ja gerade davor, dass diese Entwicklungen jetzt Selbstläufer werden könnten.
Deswegen sage ich ja, wir müssen uns mit diesen Entwicklungen auch geistig, wahrscheinlich sogar auch geistlich, auseinandersetzen. Hm. Was können wir, was wollen wir, was halt eben auch nicht.
Ja, und welches Menschenbild verbindet sich dahinter, den Ansatz, den du gebracht hast? Was ist das dann noch? Also wenn künstliche Intelligenz in meinen menschlichen Biokörper eingefügt wird, was ist dann das Ergebnis?
Ja.
Ist das Ergebnis noch Mensch oder ist das Ergebnis künstliche Intelligenz oder ist das eine völlig neue Form der Spezies?
Genau, wir müssen also Überzeugung nachdenken, wenn man so will.
Mhm. Ja. Ich weiß allerdings nur nicht, wie viel Einfluss wir überhaupt auf diese Entwicklung haben. Also welchen Einfluss haben du und ich auf diese aktuelle Entwicklung? Weil wenn ich auch Elon Musk, natürlich, er kritisiert das, aber gleichzeitig ist er ja auch jemand, der daraus unglaublich viel Umsatz generiert, der aus dieser Entwicklung heraus ja profitiert. Und im Moment habe ich den Eindruck, es profitieren ja sehr viele Hightech-Unternehmen davon, eben diesen Bereich der künstlichen Intelligenz voranzutreiben.
Ja, und die haben Einfluss. Also richtig, um das klar zu sagen, du und ich, wir haben einen verschwindend geringen Einfluss.
Deswegen finde ich so ein bisschen gerade schräg, dass Elon Musk davor warnt. Gleichzeitig ist er, der viel mehr Einfluss haben könnte, um das zu verhindern, als du und ich.
Ja, weil Elon Musk natürlich im nordamerikanischen Raum unterwegs ist, mit ethisch-moralisch eigenen Vorstellungen, die sich aber deutlich von denen anderer Räume, Denkrichtungen unterscheiden.
Ja, zum Beispiel dem chinesischen Raum.
So, also während wir eher den Menschen als Subjekt sehen, sehen andere Kulturen und Denkrichtungen, du sprachst vom chinesischen Raum, den Menschen eher als Objekt, als Produktionsfaktor, wenn ich das mal ganz nüchtern und kühl auch so sagen darf. Das ist eine enorm brutale Einstellung zum Menschen, ein ganz eigenes Menschenbild, als das, das zum Beispiel christlich geprägt ist.
Mhm.
Und selbst ein Elon Musk, wie gesagt, er kommt aus diesem Kulturraum, ist durch so etwas immer mindestens am Rande vielleicht auch deutlicher geprägt. Also das christlich beeinflusste Menschenbild.
Es gibt gerade da auf Netflix einen Film, den kann man sich noch anschauen, der heißt Don't Look Up, mit Meryl Streep und Leonardo DiCaprio. Und da geht es darum, dass ein Komet auf die Erde zurast und die Menschheit vernichten könnte. Und es wird so ein bisschen persifliert dargestellt, wie nun alle damit umgehen und wie widersprüchlich diese reale Bedrohung für die Menschen ist, weil sie sagen, es passt aber jetzt gerade nicht. Also ich stehe vor einem Wahlkampf, also die amerikanische Präsidentin Meryl Streep steht gerade vor einem Wahlkampf und sagt, nee, das passt jetzt aber nicht, das geht jetzt gerade nicht. Der nächste Hightech-Tycoon, der kommt dann und sagt, Mensch, wir können aber den Kometen nicht zerschießen, um die Erde zu retten, weil da sind so seltene Rohstoffe in diesem Kometen enthalten, die können wir nutzbar machen. Also wir können davon leben. Also wir müssen sehen, dass wir diesen Kometen für uns nutzbar machen, auch wenn wir daran dann sterben. Aber wir müssen gucken, dass wir vorher noch das alles absaugen können, weil das können wir nutzen für unseren Profit. Also das ist ein wirklich, kann ich nur empfehlen, der Film ist wirklich sehr intelligent und sehr klug gemacht, ganz, ganz toll, läuft gerade noch auf Netflix. Ich lege euch unten in die Beschreibung den Link nochmal rein. Also das ist so eine persiflierte, aber gleichzeitig doch mit einem, finde ich, sehr krassen Wahrheitskern, weil wenn das wirtschaftliche Interesse immer noch dann über dem menschlichen Interesse, das politische Interesse über dem Allgemeinwohl steht, ist das ja etwas, was wir im Moment gerade mit KI nicht ganz von der Hand weisen können, oder?
Also natürlich passt ein Kometeneinschlag nicht unbedingt in unseren Terminkalender. Da kann ich die amerikanische Präsidentin durchaus verstehen, die da andere Vorstellungen und eine andere Terminlage hat. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir gucken, wie gehen wir mit dieser Technik um.
Mhm.
Ob es uns passt oder nicht. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Die Thematik ist da. Und damit sind Chancen und Gefahren verbunden. Und wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Also das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Und auch das, was Elon Musk, aber auch Yuval Noah Harari anstoßen wollen, beschäftigt euch mit den Chancen und den Risiken, die damit verbunden sind. Und entscheidet euch in die eine oder andere Richtung. Also lernen und entscheiden. Das ist nur wahnsinnig anstrengend.
Ich glaube auch, dass es im Moment nicht den Zeitgeist trifft, weil der Zeitgeist ja, wie wir gerade schon seit Jahren feststellen, die individuelle Freiheit, die wir jetzt entfaltet haben, scheint hier im Moment deutlich über dem allgemeingültigen moralischen und ethischen Kompass zu stehen. Also das heißt, wenn sich jemand entscheidet und sagt, es ist meine individuelle Freiheit, dass ich KI, auch diese biohybride Robotik nutzen will, wenn ich möchte, dass Gehirnzellen mich jung halten, wenn ich möchte, dass Muskelzellen mich aktiv halten und fit halten, ist das meine persönliche individuelle Freiheit und die hat nicht ethisch und moralisch staatlich reguliert oder von wem auch immer reguliert zu werden.
Ja, dann ist die Frage allerdings, ist es Freiheit oder Willkür, ne? Also wähle ich das, was ich will oder das, wozu ich in der Lage bin, mich zu entscheiden. Freiheit zu etwas, zu einer Entwicklung. Oder will ich lediglich profitieren? Dann geht es auch in der individuellen Freiheit, wie du sie nennst, letztlich um Profit. Dass dann Freiheit ist, ist eine andere Frage. Aber der Mensch wird, glaube ich, tendenziell dazu neigen, den persönlichen Profit für sich halt rausschlagen zu wollen und das Gemeinwohl nicht unbedingt so sehr im Blick zu haben.
Ja, weil das ist ja, ohne jetzt detailliert auf das Thema einzugehen, aber das ist ja etwas, was man zum Beispiel gerade ganz deutlich an der Abtreibungsdebatte sieht, dass man sagt, die individuelle Freiheit darf nicht über dem Leben stehen, dem erzeugten Leben. Und das wäre jetzt, wenn ich das jetzt übertrage auf die künstliche Intelligenz, wäre das eine ähnliche Relevanz, wenn ich sage, aber es steht doch mir zu sagen, es ist mein Körper, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Wenn ich Muskelzellen aus dem Labor mir einfügen möchte für gute Gelenke, dann hat das nicht staatlich reguliert zu werden. Also ich glaube, dass es ganz schwierig wird, da einen einheitlichen Kompass zu finden zwischen Willkür und Freiheit. Also wo endet die Freiheit, wo beginnt Willkür und wo habe ich als Einzelner den Anspruch zu sagen, es ist mein Körper, es ist meine Entscheidung. Also per Grundgesetz hat der Staat da eigentlich nichts zu suchen.
Und gleichzeitig müssen wir uns mit den ethischen Fragestellungen auch auseinandersetzen. Und das ist nun einmal Aufgabe der Politik. Das ist allerdings genauso auch Aufgabe eines jeden Individuums, also ethisch unterwegs zu sein, gedanklich. Das finde ich schon wichtig. Und das gehört auch zu unseren Aufgaben als zum Beispiel Staatsbürger. Das ist auch mir mitgegeben als Christ. Ich komme noch mal auf das Stichwort entscheiden zurück. Also wir werden uns entscheiden. Also wir werden uns auch scheiden müssen von bestimmten Vorstellungen vielleicht. Und wir werden das lernen müssen, damit umzugehen. Es ist eine ganz anspruchsvolle Angelegenheit, aber sie kommt auf uns zu. Nein, eigentlich ist sie sogar schon da.
Sie ist schon mitten in der Gesellschaft, ja. Ich glaube das auch.
Naja,
als ich bei den Recherchen festgestellt habe, dass diese biohybride Robotik schon so weit vorangeschritten ist, und das ist ja nun das, was man öffentlich nachlesen kann, dann mag ich mir schon ausmalen, dass, ich sag mal, unter dem öffentlichen Radar sicherlich die Entwicklung schon ganz anders vorangeschritten ist.
Also es ist sicher recherchierbar. Du gibst in der Suchmaschine die bestimmten Begriffe ein und dann bekommst du entsprechend Ergebnisse. Das ist überhaupt keine Frage. Insofern ist da schon etwas vorhanden. Ob es in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen ist, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Was angekommen ist, zumindest in unseren Schulen, aber auch an Arbeitsplätzen oder in Hochschulen, ist ChatGPT oder vergleichbare Werkzeuge. Das Ausmaß künstlicher Intelligenz auf die Biologie des Menschen, auf ethisch-moralische Vorstellungen, das ist, glaube ich, noch lange nicht in den Köpfen. Das ist eher Expertenwissen. Das ist in der Breite der Bevölkerung so noch nicht angekommen.
Ja, ich räume auch ein, als ich das Thema ausrecherchiert habe, war das auch der erste Punkt, wo ich ein bisschen ein komisches Bauchgefühl hatte, wo ich gedacht habe, wow. Also wohin geht die Entwicklung? Wo sind da die Grenzen? Also um das wirklich konkret verstehen zu können, war für mich klar, der Eingriff in den menschlichen Körper ist wirklich für mich eine ganz andere Diskussion, als zu sagen, ich setze künstliche Intelligenz ein, zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, an Schulen, Pflegekräfte, Hilfsbereiche, soziale Bereiche, karitative Bereiche oder auch industrielle Bereiche, wo es angemessen ist. Da passiert nochmal was anderes, wo es in diesen biologischen Bereich reingeht.
Genau, es geht um den Gegensatz, ergänzen oder ersetzen. ergänzen ist in Ordnung. Also, das ist das Hilfsmittel. Wie man auch einen Taschenrechner zum Beispiel benutzt und nicht mehr alles mit einem Abakus oder mit Kopfrechnen löst, sondern dann halt eben ChatGPT oder andere Anbieter. Wird etwas ersetzt? Hirnleistung, Denkleistung, Muskel oder Hirnzelle, dann wird es hochgradig problematisch.
Aber der Punkt ist der, in dem Moment, wo du in die Zellstrukturen eingreifst, ist Wachstum ein Teil auch des Algorithmus.
Ja.
Und das ist dann etwas, was sich verselbstständigt. Also das heißt, in dem Moment reden wir wirklich von Schöpfung. Also das ist für mich ein Bereich, wo wir im Bereich der Natur sind, der Bereich der Schöpfung, weil es wird eine Muskelzelle eingepflanzt, die aber anfängt, sich selbstständig weiterzuentwickeln. Da gibt es keinen Ersatz mehr, sondern das ist der Ersatz.
Genau, sie entsteht.
Richtig.
Sie wird kreiert.
Genau.
So, während wir zum Beispiel in der Genetik mit vorhandenem Material arbeiten und genetisch etwas verändern, dann arbeiten wir am Material, das vorliegt. Hier geht es darum, Neues zu schaffen, aus natürlich biologischen Bestandteilen oder chemischen Bestandteilen, wie auch immer. Aber es entsteht etwas Neues, etwas Eigenes. Es wird gezeugt.
Mhm.
Und das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wollen wir das? Und da werden viele sagen, ja, genau das wollen wir. Und die Frage, wohin führt das? Was ist dann das Ergebnis? Und welche weiteren Ergebnisse gibt es? Das ist sehr, sehr vage. Ich glaube, vor dieser Diskussion, da bin ich ein wenig pessimistisch, laufen wir gerne weg oder machen zumindest die Augen zu.
Mhm.
Und andere werden dann eine Entwicklung vorantreiben, die uns quasi überrollt.
Der Befürchtung schließe ich mich so ein bisschen an, weil ich persönlich bin auch jemand, der diesen Eingriff in die Genetik des Menschen schon sehr, sehr misstrauisch beäugelt. Also ich finde schon, dass man auch da gucken muss, das ist schon sehr grenzwertig. Wann verändert man die DNA eines Menschen? Wie geht man, also wo ist da die Grenze in der Genetik? Also wenn ich etwas verändere. Also das eine ist ja, alle wollen schöne rote Tomaten haben, also kriegen alle genetisch veränderte schöne rote Tomaten. Oder wenn ich eingreife in die DNA-Struktur von Menschen. Also ich finde, da geht es um Erbinformationen und so weiter. Also das ist für mich auch eine ganz, ganz schmale, dünne Grenze, wo man sagen kann, wow, hört das jetzt auf? Wenn ich das aber mit der künstlichen Intelligenz vergleiche, ist das ja wirklich die Möglichkeit eines vollkommenen Ersatzes. Also da nimmst du die biologische Hülle eines Menschen und kannst sie inhaltlich auffüllen mit künstlicher Intelligenz.
Hochgradig gefährlich. Was zeuge ich da? Was schaffe ich da? Wen schaffe ich da? Also das ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist Frankenstein.
Ist denn die KI innerhalb der Theologie ein Thema?
Es ist mir noch nicht wirklich aufgefallen, wenn ich ehrlich sein soll.
Finde ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen erschreckend, weil das sollte doch schon ein Thema sein. Also das, was ich gefunden habe, waren zwei Forschungen. Einmal eine Theologin, die sich zu künstlicher Intelligenz und Religion beschäftigt hat und ein junger Forscher, ein junger Theologe, der sich mit Robotern beschäftigt hat. Beide haben aber eher sich mit der Religion oder diesen Robotern und dieser künstlichen Intelligenz nicht als religiöses Wesen auseinandergesetzt, sondern eher mit dem Funktionalen, dem Technologischen. Also sprich, kann ein Roboter irgendwann einen Pfarrer ersetzen? Kann er die Predigten halten? Kann er Seelsorge betreiben? Also da ging eher so die Forschung hin, so wie ich es verstanden habe. Was natürlich absolut nicht ausreichend ist.
Genau, das ist ja eine Debatte auf dem Niveau, kann künstliche Intelligenz eines Tages einen Lehrer ersetzen? So, ob da nun ein Lehrer vor einer Klasse steht oder ein Pfarrer, der predigt, das ist doch
lapidar. Ja, die Antwort ist natürlich klar, ja, kann es.
So sieht's aus.
Das ist absolut möglich.
So, aber das ist doch nicht das, worin es in künstlicher Intelligenz tatsächlich geht.
Genau.
Das ist, da kratzen wir gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche und gehen nicht in die Tiefe. Und da fehlt im Grunde genommen ein Beitrag der katholischen Kirche. Wir sind in Bioethik einigermaßen gut aufgestellt. Das ist alles überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, wir müssen die ethische Dimension in Richtung künstlicher Intelligenz noch einmal deutlich entwickeln, ausbauen, auch in die Tiefe gehen. Ich glaube, da gibt es wirklich Nachholbedarf.
Würdest du denn generell künstliche Intelligenz als Teil der Schöpfung sehen?
Also ist schwierig.
Ich formuliere es nochmal anders. Ja. Als Teil der Schöpfung, also für mich wäre es Teil der Schöpfung, solange es aus dem Menschen heraus entsteht. Also der Mensch ist Teil der Schöpfung und wenn aus ihm heraus etwas entsteht, ist es sicherlich auch immer mit einem Funken Gottes entstanden. In dem Moment, wo künstliche Intelligenz losgelöst vom Menschen entsteht, weiß ich nicht, ob das die Schöpfung ist, wie Gott sich die gedacht hat.
Also künstliche Intelligenz ist aus dem Menschen heraus entstanden. Aus dem Forscherdrang des Menschen, aus dem Entwicklungsdrang des Menschen. Und sie ist Teil unserer Kultur. Also der Mensch kommt seinem Kulturauftrag, macht euch die Erde untertan und so weiter, kommt er durchaus nach. Das muss man klar sagen. Und künstliche Intelligenz ist ein Produkt, ein Ergebnis menschlicher Arbeit und Leistung. Schwierig wird es dann, wenn die künstliche Intelligenz selbst schöpft. Das kann man bis zu einem gewissen Grad, ich muss das jetzt selbst denkerisch entwickeln in diesem Gespräch, das kann man bis zu einem gewissen Grad gutheißen. Das kann man gutheißen auch, solange der Mensch immer noch den Ausknopf drücken kann und sagen, so jetzt machen wir hier Schluss. Also die Letztverantwortung muss beim natürlichen Menschen, beim biologischen Menschen, bei der natürlichen Intelligenz liegen. Dann kann da, glaube ich, einiges möglich sein. In dem Moment, in dem das nicht mehr gegeben ist, kommen wir in Teufelsküche, sag ich mal. Dann geht hier einiges durcheinander. Und dann stimmt auch etwas nicht. Dann ist etwas nicht mehr im Lot. Und ich glaube, das ist auch durchaus großen und starken Befürwortern künstlicher Intelligenz vermittelbar, die den Menschen als Objekt dann tatsächlich doch sehen, also als Produktionsfaktor. Und daran sehen wir auch, dann sind auch für diese Systeme die Gefahren übermäßig groß.
Das glaube ich auch.
Und dann werden sie auch den Ausknopf drücken. Also die Letztverantwortung wird, glaube ich, immer irgendwie bei Menschen liegen. Die Frage ist nur, wie abhängig ist ein Sozialsystem, ein Wirtschaftssystem, ein politisches System, auch ein militärisches System und so weiter, wie abhängig sind wir in unseren verschiedenen Systemen von künstlicher Intelligenz eines Tages. Und was passiert, wenn wir etwas zurückbauen wollen oder diesen Ausknopf drücken? Bricht dann etwas zusammen wie ein Kartenhaus? Oder wie sieht es insgesamt aus? Ich glaube, mit diesen Fragen werden wir uns verflixt nochmal auseinandersetzen müssen. Wie weit wollen wir gehen? Was sind die Konsequenzen daraus?
Ich habe noch einen anderen Aspekt, der mich da umtreibt, und zwar: Welches Menschenbild verbirgt sich eigentlich dahinter, wenn wir die Vorstellung haben, dass künstliche Intelligenz der menschlichen Intelligenz überlegen sein könnten? Wenn ich den Mensch dann reduziere natürlich auf ein rein weltliches, biologisches, mit Gehirn denkendes Materium, dann ist das natürlich eine reine materielle Vorstellung des Menschen. Das ist für mich keine geistliche Vorstellung des Menschen, weil mir da komplett das Bewusstsein fehlt, der Aspekt des Geistlichen fehlt und der Aspekt des göttlichen Aspektes in uns. Der wird im Moment in der Diskussion mit der künstlichen Intelligenz vollkommen außen vor gelassen. Das heißt, die Befürchtungen der Überlegenheit der künstlichen Intelligenz vor der menschlichen Intelligenz impliziert für mich ein sehr materielles Menschenbild.
Ja, das ist Materialismus in Reinkultur. Und ja, das ist hochgradig brutal. Mhm. Wie brutal es sein kann, den Menschen als Material zu sehen, sehen wir im Ersten Weltkrieg. Da haben Militärführer auf allen Seiten von Menschenmaterial gesprochen, das sie wie Kanonen, wie technisches Material in eine Schlacht geworfen haben. Mit fürchterlichsten Ergebnissen. Und wenn wir dazu kommen, dass der Mensch halt eben verobjektiviert wird, also zum Objekt wird, wie ich es vorhin auch gesagt habe, dann ist er gleichzeitig auch Material.
Ja, er wird zum Träger künstlicher Intelligenz.
Und er ist nicht mehr biologische Intelligenz. Das rückt in den Hintergrund. Und wir müssen vor dieser Verschiebung, vor dieser Akzentverschiebung und Priorisierung höllisch aufpassen. Und da dürfen wir auch durchaus Angst haben. Und dementsprechend müssen wir uns verhalten. Wir müssen Regeln schaffen, an die sich dann auch gehalten wird. Das wird schwer genug werden auf unserem Globus. Aber wir brauchen so etwas. Und wir brauchen damit auch eine Auseinandersetzung. Wenn der Mensch anfängt, Gott zu spielen, kommen wir wirklich in ganz, ganz große Verwerfungen. Der Mensch ist nicht Objekt, sondern empfindendes, fühlendes Wesen. Er ist rückgekoppelt an den, der ihn geschaffen hat. Und das ist halt eben kein Labor, kein Kittelträger, wenn ich das mal so sagen darf, sondern letztlich ist es der, der alles ins Dasein gesetzt hat. Und damit sind wir rückgebunden wieder an Gott.
Ja, das kann ich komplett so unterstreichen. Das sehe ich ganz genauso, dass wir geistliche Wesen sind. Wir sind spirituelle Wesen. Wir haben ein Bewusstsein, das eben an einen höheren Schöpfer angekoppelt ist und nicht losgelöst von dem auf diesem irdischen Planeten wandelt. Aber diese Vorstellung, dass der Mensch natürlich autonom losgelöst auf dem Planeten wandelt, ist ja nicht neu. Also diese Vorstellung haben wir ja auch schon mit der industriellen Revolution gehabt, dass wir immer wieder das Gefühl haben, der Mensch kann unabhängig und autonom von einer göttlichen Intelligenz leben.
Mit den Ergebnissen, die wir halt eben auch kennen. Also ich habe vorhin den Ersten Weltkrieg genannt, in dem der Mensch als Material gesehen wurde. Das ging ja in den 20er, 30er Jahren weiter. Die politischen Systeme des 20. Jahrhunderts, die großen Terror verursacht haben, haben den Menschen halt eben nicht als Subjekt gesehen, sondern als Menschenmasse, als Material, als Objekt, mit dem zu arbeiten ist. Formbare Biomasse, mit der wir machen können, was wir wollen, wie mit einem Klumpen Ton. Mhm. Das funktioniert aber so nicht.
Ich sehe schon, Jan, wir beide könnten uns auch über dieses Thema noch weitaus ausführlicher austauschen. Vielleicht sollten wir das nochmal auch machen an anderer Stelle. Es ist ein hochspannendes Thema, wie ich finde, gerade auch für Christen und aus christlicher Sicht. Und ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich finde auch, dass die katholische Kirche da deutlich mehr Position beziehen müsste, auch Position beziehen könnte, weil diese Thematik Ethik und Moral aus meiner Sicht nicht möglich ist ohne einen religiösen Einfluss. Der gehört für mich, ist für mich maßgeblich, wenn es um Themen von Ethik und Moral in Bezug auf künstliche Intelligenz geht.
Und diese Thematik künstliche Intelligenz ist auch eine, die religionsverbindend besprochen und bearbeitet werden kann.
Ja.
Und da sind wir nicht lediglich im christlichen Bereich, sondern auch darüber hinaus.
Ja, weil es nochmal darum geht, das Menschenbild zu definieren und daraus abgeleitet einen moralischen, ethischen Kompass zu entwickeln.
Ja, es geht darum, welche göttliche Kraft wirkt in uns, genau im Menschen, aus dem Menschen auch heraus und wie hilfreich ist es, Leben damit gestalten zu können.
Jan, in dem Sinne, ich danke dir mal wieder für das Gespräch heute. Es ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, ein sehr anspruchsvolles Thema. Es war jetzt erstmal so ein erstes Herantasten von dir und mir an diese Thematik, die wir beide, glaube ich, sehr spannend und auch sehr komplex empfinden und auch sehr zukunftsweisend. Ich denke, wir werden da noch das eine oder andere Mal ein Auge drauf werfen und vielleicht nochmal uns hier zu diesem Thema auch vielleicht einen oder anderen Experten mal einladen, der uns da vielleicht ein bisschen uns beiden auch auf die Sprünge hilft. Mal schauen. In dem Sinne danke ich dir erstmal für das Gespräch heute und wünsche euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.